Mehl ist nicht gleich Mehl. Aber was steckt wirklich hinter den Typenzahlen? Warum schmeckt Vollkorn in Italien anders als bei uns? Und welches Mehl ist nun das Beste zum Backen? In unserer Spezialfolge klären wir genau das mit einem Experten, der Mehl seit Jahrzehnten erforscht, Michael Gusko. Das alles bei Iss. Ernährungswissen mit Biss. Serviert von Ernährungswissenschaftler Achim Sam und Spitzenköchin Antonina Müller.
Hallo zu einer neuen Folge von Iss, Ernährungswissen mit Biss. Ich bin Ernährungswissenschaftler Achim Sam.
Und ich bin Spitzenköchin Antonina Müller.
Wenn einer tief im Mehlthema steckt, dann wohl er. Michael ist eine echte Koryphäe auf dem Gebiet der Backwaren. Oder vielleicht besser gesagt, der Indiana Jones des Mehls. Seit Jahrzehnten ist er weltweit unterwegs auf der Suche nach den besten Schätzen für unser täglich Brot. Wir beide kennen uns schon sehr, sehr lange, viele Jahre, und haben auch schon gemeinsam an spannenden Projekten gearbeitet. Zum Beispiel an einem Brot aus tartarischem Buchweizen, das den Blutzuckerspiegel trotz Kohlenhydraten möglichst stabil halten sollte. Schon das war ein echtes Abenteuer. Michael war jahrzehntelang in führenden Innovationspositionen in der Mühlen- und Lebensmittelindustrie tätig, hat mit Müllern, Bäckern, Züchtern und Wissenschaftlerteams zusammengearbeitet und bringt damit einen Erfahrungsschatz mit, den man nur selten findet. Er kennt Mehl nicht nur, er versteht es wirklich. Und zwar vom Korn über die Mühle bis auf den Teller. Michael, wir freuen uns sehr, dass du heute da bist. Herzlich willkommen bei Iss, Ernährungswissen mit Biss.
Ja, vielen Dank. Freue mich, bei euch zu sein.
Ja, ich bin wirklich auch super gespannt, weil ich bin heute auch wirklich der Laie, muss ich sagen. Also ich bin bei euch, liebe Hörerinnen und Hörer. Aber gleich mal eine Frage für alle vorweg. Ja, so wie mich, die wirklich dich vielleicht auch nicht ganz kennen, ja? Was ist denn wirklich dein tägliches Brot? Also ein bisschen zweideutig, ne? Doppelbedeutung bedeutet, welches Brot isst du und wie verdienst du denn deine Brötchen?
Ja, spannende Frage. Also Mehl natürlich oder Brot ist ein Kulturgut und das macht das natürlich zum ganz speziellen Produkt. Und die Bäcker haben immer gesagt, unser täglich Brot gibt uns heute, das ist die beste Werbekampagne, die man überhaupt erfunden hat, ja. Eine der ersten, die wir haben. Ich bin seit über 30 Jahren in der Mühlenindustrie tätig, habe insbesondere natürlich Mehle entwickelt für die Lebensmittelindustrie, aber auch für Verbraucher und habe dafür Getreide auf der ganzen Welt eingekauft und die total spannend sind. Kenne mich im Bereich Urgetreide aus, kann gerne sagen, was ist Dinkel, was ist echter Urdinkel, wo sind da die Unterschiede, was ist gesund. Ich kenne mich eigentlich in dem gesundheitlichen Bereich genauso gut aus wie in dem technologischen Bereich.
Kurze Werbepause.
Als Köchin kenne ich es einfach nur zu gut. Ein passender Wein macht ein Gericht erst richtig rund. Oder ganz nach unserer Iss-Ernährungswissen mit Biss-Devise, maximal lecker. Und genau diese perfekte Ergänzung kannst du dir jetzt ganz einfach nach Hause holen, ohne dass du dafür erst ein Weindiplom brauchst. Wir haben eine Empfehlung, die mal richtig gut zu einem entspannten Abend und zu jedem Gericht passt, versprochen. Nämlich der Online-Weinhändler vinus.de mit V geschrieben bitte. Vinus arbeitet direkt mit spanischen Winzern zusammen und bringt ziemlich viel mediterranes Urlaubsgefühl ins Glas. Ganz ohne Snobby-Vibes, sondern unkompliziert und einfach zugänglich. Das ist mir ja als Köchin immer super wichtig, denn ich bin ja auch kein Sommelier. Bei Vinus findest du hochwertige Weine für den Alltag, egal ob zu Pasta, vegetarische Gerichte oder einfach ein entspanntes Dinner mit Freunden. Der passende Wein macht oft den kleinen, aber feinen Unterschied.
Und auch für Leute wie mich, die keinen Alkohol trinken, gibt's bei Vinus eine schöne Auswahl an alkoholfreiem. Meine Empfehlung, alle, hab mich einmal durchs Sortiment gekostet und ich kann euch sagen, mir haben wirklich alle geschmeckt. Egal ob alkoholfreiem Aperitivo, Sauvignon Blanc oder bärigem Rotwein. So, und weil es so lecker war, gibt's jetzt für euch noch ein Kennenlernangebot. Über vinus.de/biss bekommt ihr ein Weinpaket mit rund 50% Kennenlernrabatt für nur 29,99 Euro. So kannst du dich ganz entspannt durchprobieren und deinen Favoriten fürs nächste Dinner finden. Ihr könnt zwischen verschiedenen Paketen mit und ohne Alkohol wählen. Als Extra bekommt ihr sogar noch ein Gläserset von Schott Zwiesel dazu. Finde ich sehr schön, das Gläserset übrigens. Als Neukunden bekommt ihr das Ganze sogar versandkostenfrei. Probiert's aus, geht auf vinus.de/biss. Dort bekommt ihr die Pakete für 29,99 Euro mit rund 50% Rabatt. Das Angebot gilt bis zum 30.05.2026 und wie immer verantwortungsvoll genießen ab 18.
Also, gutes Essen verdient guten Wein, egal ob mit
oder ohne Alkohol.
Jetzt geht's weiter.
Wo kommt eigentlich deine Faszination zu dem Thema her? Also wie gesagt, wir kennen uns schon seit vielen, vielen Jahren über Professor Michael Hamm, der uns zusammengeführt hat, auch mal für ein Brotprojekt ganz ursprünglich. Und du bist da schon ganz besonders. Also du hast da so ein breites Spektrum und steigst so tief ein, auch in die Innovation. Also nur das Beispiel tatarischer Buchweizen, den kannte damals wirklich kein Schwein. Und du kamst damit um die Ecke gerauscht. Das ist ein, der wächst über, korrigier mich, 4.500 Meter. Also da muss man erst mal hinfinden.
Ja.
Und das hast du bestimmt nicht auf einer Himalaya-Expedition, sondern zumindest so recherchiert. Und also was bringt dich dazu, dass du diesem Thema so treu bist und dass du dich zu einem der Top-Experten gemausert hast, den es weltweit gibt?
Ich denke mal, das war eine Stresssituation. Als ich damals bei der Mühle angefangen hatte, in einem kleinen Tochterunternehmen, da haben wir 5 Millionen Verlust gemacht im Jahr. Und wir mussten aus diesen Krisensituationen heraus wachsen. Und das geht nur mit Innovation. Und wenn man dann sagt, was gibt es denn an neuen Dingen, Innovation, was steckt da drin? Dann muss man natürlich tief einsteigen in das Getreide, in das Mehl, in die Rohstoffe, in die Verarbeitung, um zu verstehen, wo kann ich denn was Neues erfinden? Und wenn man dann weltweit schaut, was gibt es denn auf dem Markt? Also wenn wir jetzt über Weizen reden, dann denken wir, ja, es gibt Weizen. Mhm. Aber in Wirklichkeit, wie viele Sorten gibt es denn an Weizen? 850.000 Weizensorten gibt es in den Gendatenbanken der Welt. So, das muss man sich mal vorstellen. Und dieser Schatz, der führt dazu, dass wir völlig unterschiedliche Produkte haben, die der Verbraucher natürlich nicht kennt, aber im Industriebereich macht das einen sehr großen Unterschied aus.
Also du bist da so reingewachsen und hast dein Interesse gefunden in diesem ganzen Bereich der...
Ja gut, ich habe immer natürlich Biologie, Leistungsklasse gehabt, von daher schon natürlich immer Interesse gehabt für die Biologie der Pflanze, aber auch für den medizinischen Bereich, das finde ich hochspannend. Und natürlich, was die ganzen Mediziner nicht mitbekommen, ist natürlich, wie wird ein Produkt hergestellt, wie wird es verändert. Mhm. Und natürlich sind die Unterschiede in einem Lebensmittel, die sind gigantisch groß. Also es macht einen Riesenunterschied aus, woher das Getreide kommt, wo es angebaut wurde, zu welcher Zeit es geerntet wurde. Da gibt es eben eine unheimlich hohe Unterschiedlichkeit, Diversität im Getreide. Und das macht das eben so spannend.
Aber jetzt stellt man sich mal vor, so ein Michael Gusko geht in eine Bäckerei. Der ordert ja nicht einfach 5 Brötchen bitte oder so. Bei allem, was du weißt, nach Jahren der Forschung und intensivster Beschäftigung mit dem Thema, isst du Brot noch aus der Bäckerei so? Oder wie orderst du? Wie muss man sich das vorstellen, wenn du mit deinem Erfahrungsschatz
oder gehst du überhaupt noch in die Bäckerei? Das ist vielleicht die Frage.
Also ich esse unheimlich gerne Brot. Mhm. Natürlich... Das Thema Kohlenhydrate ist das, wo man sagt, Mensch, da steht doch Weizen macht dick, Weizen macht krank. Das ist natürlich das, wo alle ein bisschen Angst vor haben. Mhm. Aber wenn ich natürlich in die Bäckerei gehe, ich suche insbesondere Brot, was lange fermentiert wurde. Das ist, glaube ich, der Kernpunkt. Das findet man natürlich nicht bei jedem Bäcker. Ich denke eher bei Bio-Bäckern, die besonders auf Qualität legen. Hier in Berlin, wo ich lebe und mit der Familie bin, da gibt es natürlich genügend Bäcker, die hochqualitatives Brot machen. Das macht richtig Spaß, das zu essen. Jetzt lebe ich ja oder arbeite ich in Saudi-Arabien. Da gibt es dann nur Flatbread, Flachbrot. Und die Industrie bietet ein bisschen Toastbrot, was eigentlich genauso minderwertig und langweilig ist wie das Toastbrot hier auch. Mhm. Also, aber dort bekomme ich auch in handwerklichen Bäckereien durchaus hochqualitative Produkte und das macht dann schon Spaß, die zu verzehren. Aber natürlich, ich wechsle und ich esse nicht nur eine Sorte Brot, sondern ich liebe es vom Baguette, Croissant bis zum dunklen Roggenvollkornbrot, alles zu essen. Also ich liebe die Vielfalt.
Jetzt hattest du 2 Fragen da drin, die schon spannend sind, die wir auch auf unserer Agenda haben. Die erste Frage, du hast das Thema Weizen und viele haben Angst davor, Thema Weizenwampe angesprochen. Was ist da eigentlich dran? Also was ist die Begründung dafür und gib uns doch mal deine Einschätzung. Und die zweite Frage ist, die da drin steht, was bringt dich eigentlich da nach Saudi-Arabien? Also warum bist du in die Emirate?
Ja, fangen wir mal mit dem Weizen an. Also grundsätzlich Weizen oder Mehl besteht ja aus Glucose, aus Stärke. Und die Stärke oder Glukose oder zu Deutsch Traubenzucker führt natürlich zum Anstieg des Blutzuckers. Und wenn wir permanent hochveredeltes Traubenzucker essen, Zucker essen, kohlenhydrathaltige Produkte essen, dann führt das natürlich zum Anstieg des Blutzuckers. Wenn der permanent erhöht ist, dann führt das zur Insulinresistenz. Die Insulinresistenz führt dann dazu, dass unsere Zellen nicht mehr in der Lage sind, die Zucker aufzunehmen. Und dann haben wir am Ende Diabetes Typ 2, Altersdiabetes, müssen Insulin spritzen, um den Zucker noch aus dem Blut herauszuholen, weil das sehr schädlich ist. Und wir nehmen natürlich auch zu, Insulin ist natürlich das Dickmacherhormon. Und insoweit ist natürlich das Thema Weizenwampe natürlich schon mit Kohlenhydraten oder Stärke verbunden. Das ist auf jeden Fall richtig. Wenn man aber natürlich dann schaut, zum Beispiel Blue Zone ist ja in aller Munde, wo leben die 100-Jährigen? Auf der ganzen Welt ist das ja erforscht worden. Dann sehen wir, dass diese 100-Jährigen zu 70% ihrer Nahrungsmittel, die sie zu sich nehmen, aus Kohlenhydraten decken. Also die Leute, die am längsten leben, essen Kohlenhydrate. Jetzt essen die natürlich keine hochveredelten Produkte, sondern die essen eine Scheibe fermentiertes Brot, die essen Leguminosen, also Erbsen, Linsen und diese Produkte, also eher eine bäuerliche Kost. Und das macht natürlich schon einen Unterschied aus. Also grundsätzlich muss man sagen, nein, Kohlenhydrate sind nicht grundsätzlich problematisch, sonst wird man nicht 100 Jahre alt, sondern es kommt schon darauf an, wie diese Produkte veredelt sind. Wenn die sehr hoch veredelt sind, ist es ein bisschen problematischer. Und am Ende kommt das natürlich auch auf den eigenen Stoffwechsel, hängt das ab. Also das Mikrobiom ist sehr unterschiedlich bei jedem Menschen. Und es gibt Menschen, die können ohne Probleme permanent nur Schokoladenriegel essen und Zuckerprodukte und haben keine Probleme und werden nicht dick. Das liegt daran, dass sie ein anderes Mikrobiom, also ein Dickdarmmikrobiom, Bakterien haben als andere Menschen. Für andere Menschen ist es total problematisch. Also insoweit, man kann sowieso nicht generalisieren. Man muss es am Ende immer sehr personalisiert sehen.
Aber dass man den Weizen immer so hinhängt, ist doch eigentlich, also die Mehltype wird entscheiden, da kommen wir ja gleich zu. Mhm. Aber Weizen ist ja, also die Weizenwampe, man könnte auch sagen, dann die Dinkelwampe oder die Emma oder die Kamutwampe, wenn es um ein einfaches Mehl geht, also mit einem niedrigen Mehltype. Oder was hast du dazu? Ist der Weizen denn im Speziellen problematisch?
Schlechteste, ne?
Ja,
das ist natürlich total spannend. Also wenn man jetzt in die Tabellen geht und schaut sich den glykämischen Index an, dann zählt natürlich Reis zum Beispiel zu den Produkten, die sehr hohen glykämischen Index haben. Das wird immer verglichen, glaube ich, mit Weizenbrot, das ist 100, das ist so standardisiert, oder Glucose. Aber was wir sehen ist, es gibt Leute, die essen helles Toastbrot, da steigt der Blutzucker total stark an. Und dann gibt es wiederum andere Menschen, da passiert beim hellen Weißbrot gar nichts, bei denen steigt der Blutzucker an, wenn die Vollkornbrot essen. Also da gibt es sehr viele Studien dazu. Es ist wirklich sehr, sehr individuell. Und man muss am Ende idealerweise natürlich ein Blutzuckermessgerät dabei haben, seine Mahlzeiten austesten und schauen, wie ist mein eigener Stoffwechsel. Und idealerweise natürlich diese Spitzen, Blutzuckerspitzen natürlich verhindern. Das wäre natürlich das Ideal. Und das ist sehr individuell, sehr persönlich.
Das ist auch echt eine spannende Sache. Wenn ich da schon wieder einhaken muss, Antonia.
Ja, ich habe voll keine Chance.
Du musst, kommst,
ich melde mich schon die ganze Zeit. Also nicht, dass ihr denkt, ich bin nicht da, ich bin
doch,
hier.
Du bist auf jeden Fall da. Du wirst auch nicht vergessen mit deinen Fragen. Weil du gerade sagst, das völlig unterschiedlich, weil es individuell ist, wie man reagiert auf die Lebensmittel.
Spannend,
Wir haben eine ganz interessante Untersuchung dazu gemacht, gemeinsam an der Uni zu Lübeck mit dem Professor Christian Siener zusammen, haben 200 Probanden gehabt, Blutzuckersensoren und haben wirklich Toastbrot und Vollkornbrot. Und man kann wirklich, also wir konnten nicht sagen, esst mehr Vollkornbrot jetzt mit Hinsicht auf die Insulinantwort beziehungsweise auf den Blutzuckerspiegel, weil es die Streuung war, als ob man quasi auf eine Wand mit einer Schrotflinte schießt. Also es reagiert tatsächlich jeder unterschiedlich. Also man muss da schon sehr vorsichtig sein mit Pauschalaussagen.
Aber vielleicht dazu ein Beispiel. Wir haben ein Produkt entwickelt, das war 1980 schon, also das ist schon lange zurück. Da wollten wir ein Brot haben mit dem niedrigsten glykämischen Index. Mhm. Und natürlich habe ich die Tabellen aus Australien und so weiter mir genommen. Und da waren die ganzen Zutaten, die einen niedrigen glykämischen Index hatten. Und dann haben wir mit einer medizinischen Hochschule in Freiburg zusammengearbeitet und die haben diese Produkte immer getestet. Also es waren immer 10 Probanden, die haben unsere Brote, die wir runtergeschickt haben, immer getestet. Und dann haben wir die Ergebnisse gesehen. Und ich war jetzt derjenige, der von jedem Probanden den glykämischen Index gesehen hat. Und wir hatten jetzt ein Produkt entwickelt, ich sag jetzt mal, da war der glykämische Index 60, was ich sag jetzt mal relativ niedrig ist. 100 wäre jetzt bei Toastbrot zum Beispiel der Fall. Aber der Proband mit dem niedrigsten Wert hatte einen glykämischen Index von 30 und der mit dem höchsten Wert hatte 140. 30 bis 140. So, und da muss man sagen, hey, wie soll das gehen? Und wir haben hinterher ein Produkt entwickelt mit dem niedrigen glykämischen Index und das haben wir folgendermaßen gemacht. Wir haben praktisch Getreidekörner aneinander geklebt und das war dann ein Produkt, wo die Schale um den Stärkekörper herum lag und praktisch die Stärke nicht aufgeschlossen werden konnte. Aufgrund dessen hatten wir dann im Durchschnitt, glaube ich, einen sehr niedrigen glykämischen Index. Aber es zeigt, wie individuell wirklich die Reaktion ist. Und es gibt keine pauschale Aussage.
Ist der Weizen denn schuld?
Der Böse.
Oder ist es das schlechtere Getreide sozusagen im Vergleich zu anderen?
Also es gibt Leute, die Zöliakie haben und die eine Glutenunverträglichkeit haben. Das ist eine Autoimmunerkrankung. Wenn die Weizenprodukte essen, da werden die Darmzotten zerstört, bekommen diesen Leaky Gut, diesen löchrigen Darm, können keine Nahrungsmittel mehr im Dünndarm zu sich nehmen, die sterben beim Essen praktisch. Also die müssen auf Gluten natürlich verzichten. Und das betrifft dann nicht nur Weizen, das ist dann auch Roggen und Gerste und andere Getreide. Die müssen dann also in Richtung Reis oder Mais gehen, wo kein Gluten mehr drin ist. Es gibt dann auch natürlich die Leute, die eine Weizensensitivität haben. Das ist so ein bisschen etwas schwer zu formulieren, weil die vertragen Weizen nicht und so richtig weiß man nicht, woran liegt das. Und da gibt es dann die unterschiedlichsten Theorien. Meine Erklärung dafür ist, viele dieser Leute sagen, sie vertragen glutenfreie Produkte besser. Aber wenn man sich anschaut, die FODMAP, das sind diese kurzkettigen Zucker, die eben diesen Produkten drin sind, dann finden wir, dass bei Weizen, Roggen und so weiter und Dinkel sehr viele FODMAP drin sind, diese kurzkettigen Zucker. Und wir finden in Mais und Reis überhaupt keine FODMAP. Das heißt, die Blähung, die ich jetzt bei Weizenprodukten zum Beispiel habe, habe ich bei den glutenfreien Produkten nicht. Also das Problem scheint eben nicht das Gluten zu sein, sondern der Umstand, wenn ich etwas Glutenfreies habe, habe ich zeitgleich biologisch wenig kurzkettige Zucker in meinem Lebensmittel. Und deswegen gibt es dann Leute, die haben einfach Blähung, wenn sie diese kurzkettigen Zucker zu sich nehmen. Das sind Polyole, also Zuckeralkohole, Monosaccharide, Disaccharide, Polysaccharide. Also es sind eben die ganz kurzkettigen Zucker. Und die werden eben von den Bakterien im Dickdarm fermentiert, weil der Dünndarm sie nicht vollständig eben fermentieren kann. Und dann entstehen eben Gase und die führen eben zur Unverträglichkeit.
Und das ist genau das, was viele denken, sie haben eine Glutenunverträglichkeit, ne? Weil das wird ja auch immer mehr. Ich kenne das ja auch, bei uns im Restaurant ist das auch so, aber oft ist es dann gar nichts mehr so. Wusste ich auch nicht, habe ich wieder was gelernt. Haken dran. Also ja, ist echt spannend.
Zum Glück ist eben Zöliakie unter 1%, korrigiere mich, Michael, wenn ich da Menschen, die es wirklich betrifft.
Ja.
Aber alles andere, also die auf Gluten verzichten, es hat eine andere Ursache, nicht das Gluten, wie Michael jetzt so schön erklärt hat. Wir gehen ja da heute ein bisschen fragmentiert daran und jetzt aber noch diese, was hat dich dahin getrieben, quasi aus Hamburg nach Berlin, von Berlin in die Emirate zu gehen?
Ja, also ich bin pensioniert worden. Mein letzter Job war in Wien in der Zentrale für Good Mills und ich war zuständig für Innovation innerhalb der Gruppe. Ich bin danach angesprochen worden von Saudi-Arabien. Dort sind die Mühlen gerade privatisiert worden, gehörten vorher dem König. Und die sollten jetzt eine neue Zukunft finden. Bis heute ist es so, dass die dort nur ein Getreide verarbeiten, nur eine Qualität. Und es gibt am Ende nur zwei Weizenmehle, die von den Mühlen hergestellt werden. Ein Kuchenmehl und ein Brotmehl. Und dann hat eine Unternehmensberatungsagentur eine Studie gemacht für die Mühle, für die ich arbeite. Und die haben gesagt, ihr müsst Problemlöser werden, ihr müsst Innovation betreiben. Und dann haben die auf der Welt gesucht, wo gibt's jemand, der Innovation machen kann, und sind dann auf mich gestoßen und seitdem lebe ich in Saudi-Arabien.
Ich kenne das ja auch, dass ganz viele einfach in den Supermarkt gehen, die kaufen 405er, also Typ 405, das glaube ich, das die Allzweckwaffe so im ja, in der Küche, in den deutschen Küchen, sage ich mal so. Ist es, also gibt es das gesündeste Mehl überhaupt oder hat es mit dem Typ zu tun oder je dunkler, desto besser? Also vielleicht kannst du ein bisschen Licht ins Dunkle bringen.
Ja, das mit den Typen ist natürlich eine total spannende Frage, die du da stellst. Die Typenzahl an sich ist ein Ausdruck für den Aschegehalt oder den Mineralstoffgehalt eines Mehles. Also wenn wir sagen Type 405, dass wir es ja klassisch als Kuchenmehl kaufen oder als Allzweckmehl kaufen, dann ist der Aschegehalt oder Mineralstoffgehalt 0,4 bis 0,5 Gramm. Das sind also die ganz hellen Mehle. Mhm. Wenn ich ein Vollkornmehl habe, dann ist der Mineralstoffgehalt ungefähr bei 2 Gramm. Und ein Mehl der Type 55, was eher ein Bäcker verwendet, wenn er Brötchen backt, das hat einen Aschegehalt oder Mineralstoffgehalt von 0,5 Gramm bis 0,6 Gramm.
Das liebe ich.
Spannend ist jetzt, wenn man sagt, wie sieht das eigentlich mit diesen Typen aus in anderen Ländern? Mhm. Und dann sehen wir zum Beispiel, wenn wir nach Österreich gehen, die heißen dort natürlich anders, diese Typenmehle, oder in Frankreich. Da gibt es durchaus Länder, die haben diese Typenmehle überhaupt nicht. Zum Beispiel Dänemark. Es gibt keine Typenmehle. Man kauft dort ein helles Mehl oder ein Vollkornmehl. Schluss aus. Und die hellen Mehle, die dort auf dem Markt sind, sind viel dunkler. Und ich habe jetzt gerade eine Steinmühle aus Dänemark, von der ich Mehl bekomme. Diese Mehle werden auch von Noma, von diesem 5-Sterne-Restaurant, also von dem besten Restaurant der Welt, die verarbeiten diese steingemahlene Mehle. Und die haben eine wesentlich höhere Asche, also 1,3 Gramm. Ist das helle Mehl hat 1,3 Gramm Ballaststoffe. Das wäre bei uns so ein Type 1050 oder höher eben. Ja. Und das zeigt schon, wenn man in Richtung Geschmack geht, dann ist natürlich, je mehr Asche ich dort drin habe, desto mehr Getreidebestandteile sind dort drin, dann bekomme ich ein ausdrucksstärkeres Produkt. Natürlich ist das von Gebäck zu Gebäck unterschiedlich, aber ich weiß, dass zum Beispiel Paulin, das ist einer dieser Premium-Bäcker in Frankreich, der hat ausgelobt, er verwendet im Gegensatz zu allen anderen französischen Bäckern, die immer nur das helle Mehl gekauft haben, also T45 heißt bei denen das helle Mehl, der hat gesagt, ich verwende braunes Mehl. Er hat für seine Backwaren braunes Mehl verwendet. Das heißt, es hatte eine höhere Asche und es hatte eben mehr Aroma, mehr Ausdrucksstark. Das Problem, was wir natürlich haben, wenn wir jetzt ein Kochbuch nehmen, ich sage jetzt mal Dr. Oetker, dann steht dort natürlich drin, verwende Mehl der Type 405. Und wir denken jetzt als Hausfrau, Hausmann, ja, dann müssen wir auch das Type 405 verwenden. Aber ich kann genauso natürlich auch ein dunkleres Mehl nehmen. Ich kann die Type 550 nehmen, ich kann ein 1050 nehmen oder ich kann sogar auch ein Vollkornmehl nehmen und mit diesem Mehl eben auch diese Produkte backen.
Mhm. Aber wir sind ja heute auch auf der Suche nach dem, also auch gesündesten und besten Mehl. Also kann man da irgendwie generell sagen, ja, je höher die Typenzahl, desto gesünder ist das Mehl dann auch?
Einerseits ja, je dunkler etwas ist, je höher die Type ist, desto mehr Mineralstoffe, desto mehr Vitamine, desto mehr Ballaststoffe sind dort drin. Das spricht auf jeden Fall dafür. Aber niemand redet darüber, dass wenn ich mehr Gesundstoffe dort drin habe, ich auch mehr problematische Rohstoffe drin habe. Das heißt, ich habe natürlich, wenn ich das Thema Schwermetalle mir anschaue, wenn ich im Boden viele Schwermetalle habe, dann habe ich natürlich im Vollkorn mehr Schwermetalle, weil diese Schwermetalle in den äußeren Schichten des Kornes sind, als im hellen Mehl. Mhm. Also sprich, wenn ich jetzt mir Europa anschaue, ich nehme jetzt mal Polen. In Polen ist der Boden schwermetallverseucht, weil die dort Dünger aus der Sowjetunion gekauft haben, der sehr viel Cadmium und Blei hatte. Mhm. Wenn ich in Polen ein Vollkornmehl verzehre, habe ich extrem viele Schwermetalle. Die Gehalte sind so hoch, dass ein polnischer Müller keine Weizenkeime und keine Weizenkleie verkaufen kann, weil die einfach die Gehalte so hoch sind, dass es eben juristisch verboten ist. Das heißt schon, ja, viele Vitamine, viele Mineralstoffe, aber ich habe auch mehr Schwermetalle und ich habe natürlich auch, wenn es dann um Pilzgifte und Fusarien so geht, natürlich sind die dort auch mehr drin. Natürlich wird das kontrolliert. Die Pilzgifte oder wenn wir sagen Glyphosat, Spritzmittel, die dort eingesetzt werden, die sind natürlich, wenn ich das Innerste vom Korn nehme, dann habe ich dort natürlich nicht diese Spritzmittel. Wenn ich das Vollkornprodukt nehme, habe ich natürlich höhere Gehalte von diesen Pilzen und von diesen Bakterien, Bakterioziden, was auch immer dort eben eingespritzt wird.
Also das bedeutet, je gesünder beziehungsweise je höher die Mehltype ist, umso mehr natürlich auch höher der Schalenanteil, aber gleichzeitig auch umso mehr Schadstoffe. Wie kriege ich das denn? Was wäre dein Tipp, dass ich ein möglichst mineralstoffreiches Brot kriege, mit vielen Ballaststoffen, aber gleichzeitig wenig Schadstoffe mit drin habe? Also geht es dann von Bio hinaus oder was würdest du da empfehlen?
Ich sag mal, das Beste ist natürlich so eine mittlere Mehltype, würde ich sagen, wo noch diese Aleuronschicht noch dabei ist. Das ist die Schicht, die um den Stärkekörper herum liegt, die erste Schicht. Die Kleie besteht aus 7 Schichten und die erste Schicht ist die Aleuronschicht. Das ist auch die, die noch vital ist, wo die Enzyme drin sind, die dafür sorgt, dass auch eine neue Pflanze wieder entstehen kann. Aber die äußersten Schichten der Kleie, wo praktisch die Holzfaserhülle ist, die Zellulose ist, die ist natürlich höher belastet. Und wenn man die wegscheuern kann, und die dann im Mehl nicht mehr drin sind, dann würde ich sagen, dann habe ich das Beste von beiden. Ich habe mehr Mineralstoffe und mehr Ballaststoffe und ich habe aber nicht so das Risiko, die Schwermetalle oder die Pilzgifte eben zu mir zu nehmen. Aber am Ende kommt es natürlich darauf an, wann ist es geerntet worden? Wenn ich jetzt schlechtes Wetter hatte bei der Ernte, also es besonders feucht und nass ist, dann ist ja klar, dass mehr Schimmelpilzgifte auf dem Getreide sind. Und dann sind in diesem Fall natürlich die Weizen, die aus der Ernte stammen, sind nicht so gesund. Manchmal sind die unverkäuflich. Das kann ich als Verbraucher natürlich nicht feststellen. Ich muss mich darauf verlassen, dass die Mühle, die das herstellt, auf die Qualität achtet. Das ist in der Regel auch der Fall, so dass man, ich sage jetzt mal, auf die Lebensmittelüberwachung, auf die Hersteller eben am Ende vertrauen muss als Verbraucher, dass die Sorge dafür tragen, dass die Mühle ein sauberes Produkt verkauft.
Kurze Werbepause.
Als Köchin kenne ich es einfach nur zu gut. Ein passender Wein macht ein Gericht erst richtig rund. Oder ganz nach unserer Ist-Ernährungswissen mit Biss-Devise, maximal lecker. Und genau diese perfekte Ergänzung kannst du dir jetzt ganz einfach nach Hause holen, ohne dass du dafür erst ein Weindiplom brauchst. Wir haben eine Empfehlung, die mal richtig gut zu einem entspannten Abend und zu jedem Gericht passt, versprochen. Nämlich der Online-Weinhändler vinos.de mit V geschrieben bitte. Vinos arbeitet direkt mit spanischen Winzern zusammen und bringt ziemlich viel mediterranes Urlaubsgefühl ins Glas. Ganz ohne snobby Vibes, sondern unkompliziert und einfach zugänglich. Das ist mir ja als Köchin immer super wichtig, denn ich bin ja auch kein Sommelier. Bei Vinos findest du hochwertige Weine für den Alltag, egal ob zu Pasta, vegetarische Gerichte oder einfach ein entspanntes Dinner mit Freunden. Der passende Wein macht oft den kleinen, aber feinen Unterschied.
Und auch für Leute wie mich, die keinen Alkohol trinken, gibt's bei Vinos eine schöne Auswahl an alkoholfreiem. Meine Empfehlung, alle haben mich einmal durchs Sortiment gekostet und ich kann euch sagen, mir haben wirklich alle geschmeckt. Egal ob alkoholfreiem Aperitivo, Sauvignon Blanc oder bärigem Rotwein. So, und weil es so lecker war, gibt's jetzt für euch noch ein Kennenlernangebot. Über vinos.de/biss bekommt ihr ein Weinpaket mit rund 50% Kennenlernrabatt für nur 29,99 Euro. So kannst du dich ganz entspannt durchprobieren und deinen Favoriten fürs nächste Dinner finden. Ihr könnt zwischen verschiedenen Paketen mit und ohne Alkohol wählen. Als Extra bekommt ihr sogar noch ein Gläserset von Schott Zwiesel dazu. Finde ich sehr schön, das Gläserset übrigens. Als Neukunden bekommt ihr das Ganze sogar versandkostenfrei. Probiert's aus, geht auf vinos.de/biss. Dort bekommt ihr die Pakete für 29,99 Euro mit rund 50% Rabatt. Das Angebot gilt bis zum 30.05.2026 und wie immer verantwortungsvoll genießen ab 18.
Also, gutes Essen verdient guten Wein, egal ob mit
oder ohne Alkohol.
Jetzt geht's weiter.
Ich habe mal eine Frage, die ist vielleicht so etwas außer der Norm, steht auch nicht auf unserer Agenda, auf unserer Liste. Aber sag mal, das Mutterkorn, also quasi aus dem LSD gewonnen wird, das ist doch auch im Getreide beziehungsweise im Roggen. Ist das dann auch irgendwie, wenn es feuchter ist und so weiter, kann das dann noch vorkommen, dass Mutterkorn mit im Mehl ist?
Ja, das ist natürlich im Mittelalter war das extrem stark. Dieses Mutterkorn, da wächst ein Korn, verändert sich und was sonst vielleicht 5 mm groß ist, wird plötzlich 2 cm groß, ist richtig schwarz. Da sind Ergot-Alkaloide drin und man sagt ja, dass im Mittelalter, wenn ganze Menschen verrückt geworden sind, herumgetanzt sind im Wahn, dass es praktisch eine Vergiftung war über dieses Mutterkorn. Und insoweit achtet man natürlich darauf, dass heute kein Mutterkorn mehr drin ist. Das ist nicht nur im Roggen, das kann auch im Weizen sein. Und es gibt durchaus Erntejahre, wo besonders viel Ergot-Alkoholide oder dieses Mutterkorn im Getreide ist. Und da ist es durchaus für den Müller ab und zu schwierig, dieses Korn zu entfernen. Aber im Grundsatz sind die Gehalte sehr gering, weil die Mühlen haben viele Technologien heutzutage. Also die haben auch Sensoren, mit denen sie jedes einzelne Korn sich anschauen. Das heißt, diese schwarzen Körner werden schon aussortiert. Aber es kann manchmal sein, dass die Bruchstücke noch mit drin sind. Und das ist auf jeden Fall nicht gesund. Das ist schade, für die Mühlen, ne? Also Herausforderung.
So ein bisschen mehr Woodstock, Love,
wo
Peace and Happiness.
Wo wir heute wieder hinkommen, ich weiß
hätte
es auch
uns
nicht.
Weniger Krieg, mehr Woodstock.
Ja, das stimmt wohl. Ja. Aber hat sich schon wieder aufgeklärt, guck, das wusste ich auch nicht. Spannend, also ich lerne heute den ganzen Tag.
Ich finde es sehr spannend.
Aber jetzt gehen wir mal nochmal ins Praktische. So, jetzt steht ja Ostern auch vor der Tür. Ich bin ja auch jemand, ich backe dann recht gern. Und hast du mir da so ein bisschen einen Tipp, welches Mehl empfiehlst du mir da so, für was ich back? Also gibt's so, dieses Mehl ist nur für Brötchen, dieses Mehl ist nur für Hefezopf, wo du sagen kannst, okay, das ist ja so ein Allrounder statt 405.
Ja, also ich würde sagen, wenn du Weizenmehl verwendest, ist das ein Allround-Produkt. Mit dem kannst du am Ende alles backen. Mhm. Ich hätte da jetzt keine spezielle Empfehlung, wo ich sagen würde, das und das würde ich ausschließen. Was ich empfehlen würde, ist insbesondere, wenn man jetzt ein gesundes Produkt haben möchte, dann sind natürlich die Urgetreide ein spannendes Thema. Und wenn man sich das anschaut, ein Korn wäre jetzt nochmal das unser ältestes Getreide. Das ist vor 7 Millionen Jahren entstanden. Und das hat von den genetischen Ausstattungen, von den Chromosomen, das hat dieses AA-Genom, also Doppel-A. Und das hat also am wenigsten Proteine, die produziert werden. Das heißt, es ist am ursprünglichsten, am wenigsten toxisch, also toxisch im Sinne, dass die Immunantwort herausgefordert werden könnte. Mhm. Und dann ist vor 3 Millionen Jahren, hat es eine Kreuzung gegeben mit Ziegengras 1. Und das hat dieses BB-Chromosom oder Gen mit hineingekreuzt. Und seitdem haben wir diese Emma-Reihe. Und zu der Emma-Reihe gehört unter anderem auch Durum. Und da hast du also das Genom AABB. Und dann vor 10.000 Jahren gab es die Kreuzung mit Ziegengras 2. Ziegengras 2 hatte das DD-Genom. Und seitdem haben wir eben unseren Weichweizen oder Dinkel, also diese Dinkelreihe. Aha. Und da hast du das Genom AABBDD. Und das ist natürlich total spannend, weil wenn du dir das D Genom anschaust, dann produziert dieses, was vom Ziegengras 2 kommt, bestimmte Peptide oder Proteine, die für viele Leute immunotoxikologisch problematisch sind. Mhm. Also das heißt, wenn du Kindern was Gutes tun willst und auch das Risiko, dass die Zöliakie bekommen, reduzieren möchtest, dann gibt es die Empfehlung, Einkorn damit anzufangen, mit Einkorngebäcken Produkte zu produzieren, weil damit die Immunantwort trainiert wird und du später auch ohne Probleme eben Weichweizen verzehren kannst, obwohl dort eben dieses D-Genom drin ist, welches mehr toxisch ist.
Ja, das ist ja mega.
Also,
ja?
Je älter, würde ich sagen, desto besser. Aber natürlich backtechnologisch eine größere Herausforderung. Mhm. Natürlich sind diese modernen Weizen höher leistungsfähig. Und ganz spannend ist jetzt die Frage Dinkel. Das hattet ihr auch schon mal angesprochen. Ist Dinkel jetzt wirklich gesund oder worauf sollte ich bei Dinkel achten? Also rein vom Alter her ist Dinkel, der europäische Dinkel ist vor 4000 Jahren entstanden. Und der Weichweizen vor 10.000 Jahren. Eigentlich ist Weichweizen älter als der Dinkel, von dem wir sagen, er wäre ein Urweizen.
Ja.
Dinkel unterscheidet sich ja vom Weichweizen dadurch, dass er einen Spelz hat. Er umschließt das Korn. Mhm. Das macht eben daraus einen Dinkel. Jetzt ist der Dinkel natürlich vom Protein her viel weicher. Das ist also nicht so gut zu verarbeiten. Das Volumen ist nicht ganz so groß. Schmeckt ein bisschen nussiger. Mhm. Und jetzt haben natürlich die Züchter gesagt, wie können wir das backtechnisch besser machen? Und dann haben die angefangen, weil diese Dinkelreihe, da sind wir wieder beim Genom, AA, BB, DD, Dinkel wie Weichweizen haben eben diese Chromosomen, die haben Weichweizen mit Dinkel gekreuzt. Und du findest also heute, wenn du jetzt ein normales Dinkelbill kaufst im Verbrauchermarkt, dann wirst du in der Regel etwas bekommen, was ein moderner Dinkel ist, welches mit Weichweizen gekreuzt wurde. Das heißt, du wolltest eigentlich diese ursprünglichen, ich sage jetzt mal Proteine haben, aber die hast du nicht mehr, weil es mit Weichweizen gekreuzt wurde, weil ein höherer Ertrag da ist, die besser verarbeitungsfähig sind etc. Wenn du also wirklich die alten, den Urdinkel haben möchtest, dann musst du in den Biobereich gehen, weil so Verbände wie Bioland, Naturland gesagt haben, nein, wir wollen nicht diese gekreuzten Varianten zulassen. Bauländerspelz, Oberkulmer Rotkorn, also diese alten Varietäten sind bei denen zugelassen. Also den richtig ursprünglichen Dinkel kriegst du eigentlich garantiert nur im Biobereich, aber dann eben Bioland, Naturland, EU-Dinkel, denke ich mal, da gibt's keine Auflagen, was für ein Dinkel da verwendet wird. Da kannst du den alten haben oder den modernen. Ich vermute, beim normalen, konventionell, beim normalen Bio-Dinkel hast du den modernen Dinkel. Da gibt es eine Sorte Frankenkorn. Ja, die ist mit Roquin, mit einer Sorte. Das ist normaler Weichweizen gekreuzt worden. Das ist eigentlich kein echter Dinkel mehr.
Ach, das ist ja irre.
Ja, viele sind ja beim Dinkel auch bei dem Thema, oh, hat weniger Gluten. Also sie ist ja nicht glutenfrei, aber enthält ja, und das, ich mag mich zu erinnern, dass du mir das sogar erzählt hast, etwas weniger Gluten. Was ja wiederum dazu führt, dass sich die Backeigenschaften verändern, weil Gluten ist ja das Bindeprotein oder der Kleber im Getreide. Also die Backeigenschaften werden schlechter. Jetzt soll es Bäcker geben, die dann sozusagen Gluten anreichern. Also du kaufst ein Dinkelbrot,
ja, das
wird aber dann
gehört.
Mit Gluten angereichert, um die Backeigenschaften wieder zu verbessern. Ist das so richtig?
Also wenn du dir die Backmischung anschaust, die die Backindustrie oder die Backmittelhersteller verkaufen an die Bäcker, dann hat es dort eine Untersuchung gegeben und ich sage jetzt mal von 100 Backmischungen, Dinkelbrot-Backmischungen, die es gibt, sind 80% mit normalem Weizengluten vermischt worden. Also das heißt, das ist natürlich am Ende fake, weil du auch dort natürlich eine Kreuzung hast zwischen Weizen und Dinkel. Also ich finde es eine Verbrauchertäuschung und Irreführung. Ich finde das nicht in Ordnung. Was aber spannend ist beim Dinkel, worüber keiner diskutiert ist, Dinkel hat, wenn du jetzt das helle Dinkelmehl, also Type 630 wäre jetzt das hellste Dinkelmehl, hat den niedrigsten FODMAP-Gehalt von allen Getreiden. Also das ist extrem niedrig. Das heißt, wenn Leute Dinkelmehle besser vertragen, liegt das sehr häufig auch daran, dass dort die niedrigsten FODMAP-Gehalte sind. Wenn dann das Mehl auch noch fermentiert ist, also wenn dann der Bäcker eine lange Teigführung macht oder zu Hause, wenn man eine lange Teigführung macht, dann werden die FODMAP noch weiter natürlich von der Hefe verstoffwechselt und abgebaut, dann hat man eben am Ende ein Produkt, was besonders gut verträglich ist.
Aber da widerspreche ich jetzt sozusagen der Hildegard von Bingen oder du, das Dinkel zählt eigentlich nicht zu den echten Urgetreide. Ist das richtig? Was sind denn eigentlich echte Urgetreide? Was gibt es da?
Ja, also Hildegard von Bingen, also die hat natürlich über den Dinkel geschrieben. Jetzt sind die Bücher, die sie geschrieben hat, ich glaube 400 Jahre nach ihrem Tod geschrieben worden. Dann sind die auf Lateinisch geschrieben worden. Sie hatte nicht von Dinkel gesprochen, sondern da stand dann Spelta drin. Spelta steht also für Spelzgetreide. Das kann Emmer sein, das kann Einkorn sein, das kann auch Dinkel. Also so heute 100% weiß man nicht, wovon Hildegard von Bingen gesprochen hat. Aber natürlich sind die alten Varietäten, die Hildegard von Bingen besprochen hat, ich sag mal, wahrscheinlich besser verträglich. Da würde ich von ausgehen. Natürlich hat es zur Zeit von Hildegard von Bingen mehr Vollkornprodukte gegeben. Und natürlich sind Vollkornprodukte damals, es gab damals keine Schwermetalle, die Ballaststoffe, das waren am Ende natürlich deutlich gesündere Produkte. Und da gibt's natürlich ein spannendes Thema. Was ist Vollkorn? In Deutschland ist es so, dass wir sagen, du darfst das Korn nur reinigen und maximal 2% wegreinigen und das ist dann Vollkorn. Die Italiener haben gesagt, die nennen ja Vollkorn Integrale, die haben gesagt, unsere integrale Pasta, wenn die jetzt aus 100% Korn gemacht wird, dann ist sie total braun und die schmeckt grässlich. Deswegen haben die dann hingegangen und haben ein Gesetz erlassen, da gibt es eine Verordnung, da steht drin, Vollkorn, also Integrale, darf als Vollkorn bezeichnet werden, wenn die Asche bei 1,3 Gramm ist. Das heißt, das ist im Grunde genommen kein Vollkorn. Und wenn du jetzt Vollkornpasta aus Italien kaufst, dann da kommt diese beim deutschen Händler in der Regel aus Italien, weil die Italiener eine andere Verordnung haben. Mhm. Und wenn die Italiener, die haben praktisch einen Vorteil, weil die Vollkornpasta aus Italien ist gelber, weil sie natürlich nicht wirklich Vollkorn ist. Die haben also einen praktischen Marktvorteil. Und die Deutschen, wenn die dann das nachmachen wollten, die dürften das nicht, weil in Deutschland natürlich die deutschen Gesetze gelten. Und in Italien, die haben diese Ausnahme. Und es gibt eben den freien Warenverkehr innerhalb der EU, was in Italien als integral, als Vollkorn zugelassen ist, muss in Deutschland auch als Vollkorn verkauft werden dürfen.
Ich erinnere mich, dass du hast mal die Italiener geärgert, ne? Du hast doch mal einen Preis gewonnen für eine Pasta, die man auch länger kochen kann, also über die Kochzeit hinweg, und die trotzdem al dente bleibt. Hast du nicht da einen Preis für gekriegt sogar?
Ja, wir haben natürlich was ganz Spannendes. Es gibt zwei Stärke-Fraktionen eigentlich. Es gibt Amylose und Amylopektin. Und der normale Weizen, den wir haben, der besteht zu 70% aus dieser Amylose und 30% Amylopektin. Das eine ist mehr so ein Knäuel von Stärke-Ketten, das andere ist mehr längs ausgerichtet. Und eine Pasta, die zu 100% aus Amylose besteht, die hat einen total starken Biss. Und es gibt eben einen amylosereichen Weizen, der ist super interessant, weil der auch sehr viel resistente Stärke enthält. Resistente Stärke ist ein Ballaststoff, also sprich, der Blutzucker steigt nicht. Außerdem ist das ein Ballaststoff, also resistente Stärke, das wird im Dickdarm, in dem hinteren Teil insbesondere fermentiert. Dann entsteht diese Buttersäure, Butyrat, was total protektiv ist für die Darmschleimhaut. Und natürlich hat es weniger Kalorien, weil es natürlich Ballaststoffe sind. Niedere glykämische Index. Und es hat, wir hatten das mit diesem Weizen Pasta entwickelt in Rom mit dem römischen, italienischen Getreideinstitut CREA. Und es hatte eben die besten Werte bekommen von allen italienischen Pasta, also am meisten Durum. Es klebte überhaupt nicht, der Teller war am vollsten. Also es hatte alle italienischen Getreidevarietäten geschlagen und die waren total baff. Ja, also das, da sieht man, was man machen kann.
Ich hoffe, und du hast ein Patent da drauf.
Ja, also der Hersteller ist ein französischer Züchter, der hat das Patent. Ach. Und auf der anderen Seite, da gibt es eben Weizen, der besteht zu 100% aus Amylopektin. Genau auf der anderen Seite. Das nennt man auch Wachsweizen. Und der ist total spannend, wiederum der Wachsweizen. Also wir haben den mal importiert aus Australien. Total spannende Geschichte, weil der italienische Müller, der uns den Wachsweizen verkauft hatte, hatte uns die Säcke geschickt. Und dieser Weizen kam aus der Gegend des Blue Mountains, also der Blauen Berge. Und auf den Säcken stand natürlich drauf, eine Blue Mountain Wheat, aber abgekürzt BMW. Und als dann der BMW-Weizen in Deutschland ankam, hat der Zoll gesagt, das geht nicht, ne? Da ist so ein Markenschutz. Ihr könnt doch nicht BMW-Weizen in Deutschland hier importieren. Da hatten wir ein bisschen Schwierigkeiten. Aber dieser Weizen hat technologisch tolle Eigenschaften, weil wenn du zum Beispiel jetzt Dosensuppen hast, dann werden die autoklaviert. Das heißt, die werden erhitzt, abgekühlt. Ja. Die Dosen werden auch wiederum gedreht und geschüttelt. Das heißt, die Scherkräfte sind dort extrem beansprucht. Und normaler Weizen übersteht das nicht. Deswegen werden in dem Bereich chemisch modifizierte Stärken eingesetzt. Das gleiche gilt für Tomatensuppe. Wenn ich normalen Weizen nehme, um eine Tomatensuppe zu binden, dann ist die Säure in der Tomatensuppe, die ist ja so hoch, die Säure, dass der Weizen ausflockt und du hast keine cremige, normale Struktur. Wenn du diesen Wachsweizen nimmst und den zur Bindung nimmst von Tomatensauce, klappt das wunderbar. Das heißt also, du kannst über bestimmte Weizenvarietäten, Sorten, kannst du technologisch natürlich völlig neue Dinge machen.
Spannend.
Ja, super spannend. Ich bin ganz sprachlos.
Soll ich die nächste Frage stellen?
Nein, ich bin noch dran. Was würdest du jetzt empfehlen, Michael? Also wenn jemand empfindlich reagiert, gleichzeitig aber ein maximal gesundes und schadstoffarmes Mehl haben will. Also auf was kann ich jetzt achten oder welches ist genau dieses Mehl?
Also ich würde grundsätzlich eher in Richtung Bio tendieren. Erstmal, weil ich einfach sage, ich möchte so wenig Giftstoffe auf dem Getreide haben wie nur möglich. Wenn dieses Getreide dann noch aus besonders, ich sag mal, sauberen Gebieten kommt, also zum Beispiel es gibt einige skandinavische Weizen, die auf irgendwelchen Inseln angebaut werden, wo die auch ursprünglich sind, die nicht vermehrt wurden, also sind noch alte Landsorten, dann ist das natürlich super gesund. Wenn du Champagnerroggen nimmst, das ist zum Beispiel hier in Norddeutschland, gibt es den Champagnerroggen. Während wir normalerweise haben wir in Deutschland diesen Kurzstrohroggen oder Kurzstrohweizen. Ja. Also Weizen in Deutschland ist vielleicht 40, 50 Zentimeter hoch. Die alten Weizensorten, alten Roggensorten, die waren 2 Meter, 2,50 Meter hoch. Also unser so ein Champagnerroggen ist 2,50 Meter hoch, kriegt natürlich ganz andere Nährstoffe in dem Produkt und entspricht wirklich dem, was früher angebaut und verzehrt wurde. Also ich würde schon sagen, ich finde Einkorn, Emmer, ich finde die alten Sorten gut, ich finde Durum auch gut, weil es eben ursprünglicher ist. Das wären die Dinge, in die ich Richtung gucken würde. Ich würde eher dunkler gehen, also von der Asche, sage ich jetzt mal, die mittleren Typen. Wenn ich gerne Vollkorn haben möchte, wenn es aus so einer sauberen Region kommt, gerne auch Vollkorn. Und ich würde natürlich darauf achten, dass mein Bäcker fermentiert. Fermentation ist das A und O. Möglichst lange Teigführung. Das ist natürlich für viele Bäcker problematisch. Je länger ein Teig fermentiert, also die Franzosen, das ursprüngliche Baguette in Frankreich, ist ja super lecker. Rösch hat eine wilde Krume. Große Löcher. Das liegt daran, weil der Teig so lange liegt und dann auch voll aromatisch ist. Aber dieser Teig, der kann fast nur mit Händen angepackt werden, weil er so klebrig ist. Ja. Also Maschinen können den nicht verarbeiten. Und wenn du jetzt sagst, das deutsche Baguette, was klassisch hergestellt wird, ist eher ein Brot. Das ist kein französisches Baguette. Weil die Deutschen sagen, okay, ich will 1-2 Stunden will ich fermentieren, maximal. Fertig. Es muss über Maschinen verarbeitet werden können. Also das heißt, sie brauchen Knüppel, trockene Teig. Und dann ist die Qualität der Produkte natürlich auch völlig anders. Insoweit, wenn man dann in Frankreich ist und dort Baguette, Croissant isst, da sind diese Produkte wesentlich länger fermentiert. Bei der Fermentation wird zum Beispiel auch Phytinsäure abgebaut, also ein Mineralstoffbinder. Das heißt, Fermentation ist das A und O. Je länger, desto besser.
Was, wie lang ist es? Sind es 24 Stunden, 48 oder ist eine Woche? Ja, also, so ungefähr.
Ja gut, du kannst das bei Pizza sehen. Also die italienischen Mühlen, die bieten, ich glaube, die guten bieten 6 Pizzamehle. Und diese Proteingehalte dort, die gehen von 10-13% Protein. Je länger du fermentierst, also bei einer Pizza, die jetzt, Pizza, was jetzt 24 Stunden, 48 Stunden fermentiert, bei Pizza ist das der Fall, dann brauchst du sehr viel Protein, damit überhaupt noch ein Blasengerüst, also Backen sagt man, ist Bubble Management, also diese Luftkügelchen, das ist eigentlich, diese Kügel in den Griff zu kriegen, desto mehr Proteine brauchst du. Also insoweit, es hängt davon ab, wenn du lange fermentierst, du musst den Teig natürlich kühlen, du musst Kapazitäten dafür haben. Deswegen wirst du bei der Industrie solche fermentierten Teige in dieser extremen Form nicht finden, weil die müssen ja tierisch viele Behälter vorrätig halten, um diesen Teig zu lagern etc. Insoweit sind natürlich Handwerker, die dann eine begrenzte Anzahl von Produkten machen und diese Teige eben führen, prädestiniert. So, wenn du übers Wochenende führst Teig, dann kommst du schnell auf 24, 48 Stunden am Montag, dann hast du das beste Produkt am Montag. Aber also grundsätzlich würde ich sagen, je länger, desto besser. Aber dafür brauchst du auch dann das richtige Mehl. Und das ist natürlich die Schwierigkeit, dass wenn du heute einen Typ 405 kaufst, dann ist das ja eigentlich ein Produkt, wo du eher mehr Stärke haben möchtest. Weil die meisten Mehle der Type 405 werden ja für Kuchen und Kekse verwendet. Da willst du wenig Protein drin haben, damit du eher ein bröckliges, krümeliges Produkt hast und nicht ein zähes, was ja eher Brot ist, ja eher ein zäher das Produkt, was ein bisschen kaugummiartig ist, was du abbeißen musst. Also von daher, es kommt wirklich darauf an, was ist die Anwendung, was backst du daraus und darauf musst du dann das Mehl abstimmen.
Also zusammengefasst wäre vielleicht zu sagen, dass quasi die Mikroorganismen bei einer langen Standzeit, bei der Fermentation, so eine Art der Vorverdauung übernehmen. Also man sieht es ja, wenn man Teig ansetzt selber, schlägt er ja die Blasen, du hast gesagt, diese Blasenführung oder Management.
Bubble Management.
Das Bubble Management. Ja, das ist im Prinzip, die Gase könnten und würden entstehen, wenn das Brot keine Standzeit hätte, bei uns im Darm sozusagen, dass es dann Probleme macht. Und was ich auch noch spannend finde, ist, dass bei diesem Prozess auch die Phytinsäure reduziert oder abgebaut wird. Die Phytinsäure ist ja ein Antinährstoff, was wiederum uns hindert, Mineralstoffe besser aufzunehmen oder überhaupt eine gute Bioverfügbarkeit zu haben. Also die Fermentation hat schon viele Vorteile. Ist es denn auch der Grund, Michael, warum Sauerteig grundsätzlich so bekömmlicher ist oder auch so angesagt ist im Moment? Also Sauerteig ist ja ein Riesenhype gerade.
Also absolut. Also wir haben im Korn das Enzym Phytase, das baut die Phytinsäure ab. Das braucht natürlich Zeit. Und je länger du fermentierst, und das ist beim Weizenvorteigen oder beim Roggensauerteig der Fall, desto mehr wird von der Phytinsäure, man bezeichnet die ja auch als Mineralstoffräuber, abgebaut. Das heißt, du hast nicht nur den besseren Geschmack, sondern du hast auch die höhere Bioverfügbarkeit der Mineralstoffe. Also von daher Sauerteig, wobei du jetzt natürlich ein bisschen drauf achten musst. Was ist Sauerteig? Wenn du ein Produkt von der Backmittelindustrie, wenn die jetzt eine Vormischung verkaufen, wo alles drin sind, alle Körner und auch ein Sauerteig, dann haben die natürlich einen hochkonzentrierten Sauerteig da drin. Der macht vielleicht 5% vom Brot hinterher aus. Da ist nur eine minimale Menge fermentiert. Mhm. Wenn du jetzt natürlich klassisch, also wenn der Bäcker natürlich sein Roggenmehl versäuert oder einen Weizenvorteig führt, dann ist natürlich ein wesentlich größerer Teil des Mehles versäuert. Das heißt also, Sauerteig ist nicht Sauerteig. Am Ende willst du haben, dass nicht ein getrockneter Sauerteig eingesetzt wird, der sehr nah an Milchsäure ist, der vielleicht 100 Säuregrade hat, 180 Säuregrade hat, sondern du möchtest 30 Säuregrade haben, sehr niedrigen Säuregrad. Und damit du diesen Roggen dann backfähig machen kannst, muss natürlich der gesamte Roggen versäuert werden. Das ist am Ende das bessere Produkt. Aber es ist mir kein Bäcker bekannt, der sagt, wie viel Anteil seines Sauerteiges, den er in seinem Produkt hat, versäuert ist. Das wird in der Regel nicht gekennzeichnet. Und insoweit ist der Verbraucher da leider darauf angewiesen, von seinem Bäcker einen guten Rat zu bekommen oder ihm zu glauben, wie er fermentiert. Du schmeckst es am Ende. Ne, du siehst, wenn gut fermentiert wurde, aber richtig wissen tust es am Ende nicht.
Aber wie kann man das rauskitzeln beim Bäcker? Hast du mir da einen Tipp oder auch den Hörern und Zuhörern? Was frage ich beim Bäcker genau? Was ist die Frage, wo ich weiß, okay, der ist gut oder der ist vielleicht nicht so?
Natürlich das Problem ist, dass die Verkäufer, die du in einem Bäckerladen hast, natürlich nicht sich auskennen. Am Ende musst du eine Betriebsführung machen. Du musst den Bäcker fragen, was er verwendet, wie er den Sauerteig führt, wie das fermentiert ist. Mm. Dann würdest du wirklich wissen, was der Fall ist. Ich denke, dass ich das schmecken kann. Mhm. Wenn ein Produkt gut versäuert ist, dann siehst du einfach, dass das Produkt wesentlich aromatischer ist. Die Krume ist nicht so gleichmäßig. Sie ist ein bisschen wilder, wie man sagt, ein bisschen offener. Mhm. Die Kruste hat eine andere Struktur. Also es gibt so ein paar Dinge, woran man das festmachen kann, aber auch nicht 100%.
Also ich habe mir das ja gerade angeschaut, hier für einen Fernsehbeitrag, für das Frühstücksfernsehen, hier bei der Bäckerei Eppich in dem Dorf in Großwaldstadt. Und wir haben eigentlich den ganzen Fermentationsprozess oder vom Sauerteig begleitet. Und es dauert mindestens 3 Tage. Antonina wollte so sicherheitshalber, wenn das nichts werden sollte mit dem Teig oder das wir da so mitnehmen, nochmal einen Ansetzen, Tag vorher, ist nicht geglückt. Also man macht ja da auch einen Vorteig nicht, und. Also es braucht, Sauerteig braucht Zeit. Ja. Und dann letzten Endes ist es entscheidend, wie viel Sauerteig dann in dem Brot mit drin ist. Also wie viel von dem Vorteig eigentlich noch mit reinkommt, so wie ich das verstanden habe. Ne? Und da hilft es wahrscheinlich nur irgendwie dem Bäcker ehrlich
einen Besuch abzustatten,
in die Augen zu gucken.
So. Was er dann sagt.
Ist aber der klassische Sauerteig, ist dieser 3-Stufen-Sauerteig. Da hast du einen Starter und damit setzt du dann die erste Stufe an und dann die Hauptstufe. Heutzutage, die Bäcker haben natürlich, die wollen das automatisch haben. Die wollen jetzt das nicht in Kesseln irgendwie führen, sondern die wollen pumpfähigen Sauerteig haben. Insoweit ist natürlich der Sauerteig, den du dort findest, der ist flüssig sauer eigentlich, hat eine ganz andere Struktur. Insoweit du möchtest wirklich jemanden haben, der sein Brot noch so herstellt wie früher mit dem klassischen 3-Stufen-Sauerteig. Das wäre der Goldstandard. Aber ja, frag deinen Bäcker, ich gehe in die Backstube, schau es dir an. Das ist, glaube ich, die einzige Lösung, um wirklich zu wissen, wie er es macht.
Aber früher war ja auch der Goldstandard, dass man die Teige, dass die eine Teigruhe hatten.
Ja,
das schafft man ja halt auch nicht mehr. Die Teige werden so durchgeschoben, ne, wie du das immer sagst, in der Industrie. Wir wollen immer schneller, immer mehr haben. Und es führt natürlich dazu, dass sich auch diese Gehzeit oder Standzeit, aber früher war es eigentlich der Klassiker, ne, dass man die Teige, dass die noch Ruhe bekommen haben.
Ja, wir hatten einmal eine Produktentwicklung. Da haben wir gesagt, was ist das beste Produkt, das beste Mehl? Was ist der Goldstandard? Was gab's früher? Und natürlich der Goldstandard war die Renaissancezeit. Also das war ja die goldene Zeitalter der Menschheit. Und wenn du dir dann anschaust in Italien, Florenz, wo die Hochkultur war, wie dort der Teig bereitet wurde, dann waren die Bäcker es, die haben mit einmal sowohl den Teig geknetet für die Pasta als auch für die Backwaren. Das heißt, du findest ja auch heute in Italien Bäcker, die sowohl frisch gemachte Pasta verkaufen als auch die Brote. Und diese Teige, da wurde ein Balken drüber gelegt und die sind über diesen Balken gelaufen, haben den immer hochgehoben, sind da drüber gelaufen, haben den runtergedrückt. Das heißt, diese Fermentationszeiten früher waren einmal extrem hoch und dann auch total spannend, weil ist die Frage natürlich, was für eine Mehltype haben die verwendet zur Renaissancezeit? Welches Mehl hat der Papst gegessen oder bekommen oder die Edelleute? Und das Spannende ist, dass die Edelleute, der Papst und der König, die haben helleres Mehl bekommen und die armen Menschen haben das Vollkorn bekommen oder die Kleieprodukte. Und wir haben gesagt, okay, jetzt lass uns mal in einer alten Mühle, einer Steinmühle, also wir sind nach Sizilien in so eine Museumsmühle gefahren und haben gesagt, wir möchten jetzt mal das Mittelalter der Renaissance herstellen, auf Stein gemahlen. Und dann ist es ja so, dass Leonardo da Vinci, das ist der erste, ja, der hat also um 1500 das erste Sieb, also praktisch diesen Beuteltuch erfunden, mit dem also über mehrere hundert Jahre Mehl gemahlen wurde. Das heißt also, das Mehl wird über Stein gemahlen, ist ja ein Vollkornprodukt, und dann wurde es gesiebt. Und wir haben also in verschiedenen Museumsmühlen Dinkelmehl, Roggenmehl, Duromehl hergestellt und dann die Asche gemessen. Und das war ja das Produkt, was der Papst bekommen hat. Und dann waren wir überrascht, dass die Asche war ungefähr, ich sag jetzt mal Type 1050, 1300. Es waren für unsere, aus heutiger Sicht eher die dunklen Weizenmehl, die der Papst bekommen hat. Das war eigentlich der Goldstandard. Und für mich das beste Produkt schlechthin, weil es natürlich das Reinheitsgebot der Pasta erfüllt mit allen drum und dran und das Ultimum darstellt, was man heute herstellen kann. Finde ich im Sinne von Geschichte, Tradition, wie wurde es früher hergestellt, lange Fermentation, wie du es gesagt hast, Achim. Ja.
Kriege ich das wahrscheinlich aber nicht beim Discounter um die Ecke, ne?
Ja, ich wollte gerade sagen, du gehst irgendwo rein und sagst, ich hätte Papstmehl oder Champagnerrocken und.
Also ich brauche da schon ein gut sortierte, also Bio.
Bio-Fachmarkt, ne?
Ja, ja. So. Oder Mühlen.
Aber eine Sache habe ich noch, und zwar bei mir auch gerade im Restaurant, ich greife ja auch gern mal zu Getreidealternativen. Buchweizen, Mais, Kokosmehl, Mandelmehl, oh Gott, da gibt es ja wirklich ganz viele Kichererbsenmehl. Was hältst du jetzt davon? Ist das gut, wenn ich dich schon mal als Fachmann da habe? Habe ich mir gedacht, muss ich dich natürlich auch fragen.
Also wenn du dich ketogen ernähren möchtest, also sprich möglichst kohlenhydratfrei, da sind natürlich die Mandelmehle das Ultimum. Die sind, finde ich, qualitativ super gut und mit denen kann man wirklich gute kohlenhydratarme oder reduzierte Backwaren herstellen. Ich finde, im Bereich Pasta gibt es auch glutenfreie Pasta, die sehr gut ist. Mhm. Aber wenn du dann in der Industrie dir das anschaust, dann werden die Teige für diese aus Leguminosen hergestellten Produkte völlig anders fermentiert und geknetet als die für die normale Pasta. Also für die normale Pasta, das ist ja heute alles eine Geschwindigkeit.
Du meinst Hülsenfrüchte, entschuldige Michael, ne?
Ja, Hülsenfrüchte, genau. Ja. Leguminosen werden Hülsenfrüchte. Ja. Da gibt es eben Knetprozesse, die sehr intensiv, sehr lange sind und die dazu führen, dass die Pasta sehr neutral schmeckt. Auch dort ist also eine Frage, wie wird das hergestellt? Und da gibt es Pasta aus Teff zum Beispiel, die schmeckt wie normaler Weizen. Das ist glutenfrei, super gesund, Urgetreide, hohe Ballaststoff-, Mineralstoffgehalte. Also in den Spezialitäten steckt extrem viel drin. Ich finde diese Produkte sehr gut. Da zählt auch Buchweizen dazu. Ja, wunderbare Produkte.
Buchweizen geht bei mir nicht weg.
Und das Thema Hülsenfrüchte, weil du das ja auch gerade ansprichst, hat ja auch, wir essen ja eigentlich zu wenig Hülsenfrüchte. Du hast vorhin das Thema Blue Zones, Langlebigkeit und so angesprochen. Ist es auch eine Möglichkeit, mehr Hülsenfrüchte reinzukriegen, um vermeintlich die Lebenserwartung zu verlängern?
Hülsenfrüchte enthalten auf jeden Fall mehr Protein. Also wer auf Protein achtet, kann das gerne machen. Ich glaube, und da sieht man natürlich, das Protein der Hülsenfrüchte ist nicht vollwertig. Also bei Weizen zum Beispiel fehlt Lysin, also eine Aminosäure. Die ist aber in Hülsenfrüchten enthalten. Und dieses klassische schwäbische Gericht, Spätzle mit Linsen, das ist eigentlich wieder ein vollwertiges Protein. Also insoweit ist die Kombination der Produkte auch wiederum das, was zu einer Vollwertigkeit führt und wo ich sagen kann, ja, diese alten traditionellen Speisen sind super gesund und ich kann Hülsenfrüchte nur auch empfehlen.
Also aber das gute alte Käsebrot ist doch auch was, wo man eine Wertigkeit hat, die sehr hoch ist, ne? Also wenn ich ein Vollkornbrot habe und Käse. Oder was gibt's für Kombinationen sozusagen, die Wertigkeit von Getreide erhöhen?
Ja, also bei Getreide, wie schon gesagt, die Aminosäure Lysin ist minimiert. Wenn du vollwertiges Protein haben möchtest, ist natürlich die Kombination mit tierischen Produkten, wie zum Beispiel Käse, macht es natürlich zu einem vollwertigen Produkt. Auf jeden Fall ist das höherwertiger. Man sollte das aber nicht überschätzen, weil am Ende natürlich im Magen die Proteine werden im Magen natürlich klein gespalten. Du kannst die nur aufnehmen, wenn die einzelnen Aminosäuren, die werden praktisch von uns aufgenommen. Der Magen unterscheidet jetzt nicht, ob es ein vollwertiges Protein ist oder ein minderwertiges Protein. Es wird am Ende alles klein gehackt und am Ende wieder rekombiniert. Das heißt also, wenn du über verschiedene pflanzliche Produkte die richtig kombinierst, hast du auch ein vollwertiges Protein. Und das muss nicht mit der gleichen Mahlzeit aufgenommen werden. Das kann eben auch über Mittagessen und Abendessen auch über eine längere Zeit verteilt werden. Da sollte man eigentlich nicht so viel Angst haben. Also wenn man sich vegetarisch oder vegan ernährt, kann man durch die Kombination von Produkten, also Getreide und Hülsenfrüchten, vollwertige Produkte eben haben.
Also in puncto Brot und Backwaren werde ich mich in Zukunft eher guskulär ernähren. Aber last not least, lieber Michael, wenn du ein Mehl erfinden, erforschen, entdecken dürftest, welches wäre es? Also was wäre oder ist es deiner Ansicht nach, wäre das perfekte Mehl, nachdem du ja wahrscheinlich à la Indiana Jones schon seit vielen Jahrzehnten suchst?
Also es gibt ein Produkt, was mich total fasziniert und das ist der Goethe-Weizen. Und Goethe hat auf seiner Reise nach Italien ein Buch geschrieben und in Sizilien ein Weizen Tuminia beschrieben, der für ihn der Goldstandard war, der beste Weizen schlechthin. Und das Spannende ist, dass auf Sizilien dieser Weizen, diese Weizensorte noch angebaut wird. Und du kannst also diesen sortenreinen Weizen, den Goethe-Weizen, den kannst du in Sizilien kaufen, aber momentan noch nicht in Hamburg oder Berlin. Und mein Traum wäre natürlich, den Goethe-Weizen nach Deutschland zu bringen, damit wir alle wieder den alten Goethe-Weizen verzehren können.
Was für eine schöne Geschichte.
Ja, aber wirklich, was für einen schönen Abschluss.
Lieber Michael, ganz, ganz herzlichen Dank, dass du heute da warst. Das ist Brotwissen, Mehlwissen pur und man könnte das noch lange so weiterführen. Vielleicht machen wir auch noch mal eine zweite Folge mit dir.
Ja, wer weiß, ich bin ganz
mal wieder
sprachlos,
hier bist.
Wie gesagt.
Also, ganz herzlichen Dank.
Sehr gerne, hat mich gefreut. Vielen Dank.
Ja, ich finde es einfach großartig. Wie viel kann man denn bitte über ein Lebensmittel lernen? Also das ist ja wirklich eigentlich so simpel und trotzdem einfach super spannend.
Ja, und wie viel Wissen in einem Kilo Mehl stecken, von Mineralstoffen bis Renaissance, Siebverfahren und.
Danke dir, Michael. Das war wirklich einfach nicht nur spannend, das war wirklich eine kleine Mehlvorlesung, aber eine, die man sich wirklich sehr, sehr gern anhört.
So, bevor ihr jetzt zum nächsten Bäcker pilgert, bleibt unbedingt dran. Denn wir haben uns aus Michaels Infos das beste Erfolgsrezept überlegt. Wir backen ein Brot und zwar ein absolutes Bauchgutbrot, also mit den besten Zutaten.
Ist das Beste, unser Erfolgsrezept der Woche.
So, wir haben ja von Michael ein paar Tipps bekommen und die drei besten Punkte dafür habe ich mir natürlich rausgepickt. Und zwar, dass ein Mehl wirklich die Type 1050 haben sollte, nicht Vollkorn, eins drunter. Dann Dinkel, am besten natürlich den ursprünglichen, den kriegt ihr natürlich im Biobereich, zum Beispiel Verband Naturland, also sowas. Da kriegt man schon, man muss ein bisschen auf die Suche gehen. Zum Beispiel die Marken Bauländer Spelz oder Oberkulmer Rotkorn, die sind natürlich super. Und eine lange Gehzeit. Und wir brauchen natürlich einen Sauerteigansatz. Das ist natürlich das, was die meisten sagen, okay, davor schrecke ich ein bisschen zurück. Es dauert ungefähr 4 Tage, dann funktioniert es. Ihr braucht ein hohes Gefäß, 50 Gramm Dinkelmehl, das 1050er, mit 50 Milliliter Wasser. So ist der Ansatz, 24 Stunden offen stehen lassen, also ein bisschen bedecken, aber nicht zuschrauben. Das ist ganz, ganz wichtig bei Zimmertemperatur. So geht es dann am zweiten Tag weiter. Es sollte sich ungefähr verdoppelt haben. Und dann brauchen wir wieder 50 Gramm Dinkelmehl, 1050, nochmal 50 Milliliter Wasser. Und dann nehmt ihr von diesem Vortagteig 100 Gramm dazu.
Deshalb heißt es auch Vorsauer, ne?
Vorsauer, ja, aber so geht's immer wieder. Also da ändern sich dann auch nur ein bisschen die Zutaten, bedeutet die Mengenangaben. Und zwar am dritten Tag macht ihr das gleiche wieder, es hat sich jetzt wieder verdoppelt, dann nehmt ihr wieder frisch 50 Gramm Dinkelmehl, 1050er Type, dann wieder 50 Milliliter Wasser, aber jetzt nur noch 50 Gramm von dem Vorteig vom Vortag.
Also vom Vorsauer.
Ja, vom Vorsauer. Mhm. Und dann sind wir schon an Tag 4 und da brauchen wir dann wirklich wieder 50 Gramm Dinkelmehl, 1050, 50 Milliliter Wasser, aber nur noch 10 Gramm vom Vortag.
Das ist ja Mathematik, alles.
Ja, ein bisschen schon, ja. Aber so geht es immer weiter. Und so kannst du natürlich, wenn du nicht alles brauchst für deinen Teig, immer wieder was im Kühlschrank haben und du hast immer eine Starterkultur. Aber natürlich braucht ihr jetzt, wenn ihr sagt, oh Gott, ich will jetzt keine 5 Tage, bis ich jetzt ein Sauerteigbrot hier mache, kann ich mir auch einen Sauerstarter einfach kaufen. Das geht genauso. So.
Aber ist doch mal spannend, ob das funktioniert, du.
Ja.
Oder ob man irgendwann einen Kühlschrank aufmacht und dann hast du...
Es ist ein bisschen wie ein Tamagotchi. Du musst es immer füttern. Also so vergleiche ich das wirklich. Und wenn man es vergisst, dann ist es nicht so gut. Also wirklich immer füttern und dann kann man das auch lange im Kühlschrank immer aufheben. Wieder ein Teil weg, wieder was dazu an Mehl, Wasser und so kannst du das immer aufrechterhalten und dann kann ich sagen, ha, jetzt brauche ich nur noch 24 Stunden für den Sauer.
Großtante von mir hatte immer so einen Kombucha-Pilz, den sie ja. ewig irgendwie ja. ihr ganzes Leben mit sich rumgeschleppt hat. Und dann wurde der auch immer geteilt und wieder neu angesetzt.
Immer wieder.
Und
teil dann wieder weg und dann hast du wieder genug und dann fängst du wieder an.
Ich sag jetzt nicht, an was mich das erinnert hat. Aber lass uns weitermachen
mit dem
Brot.
Also so. Und dann habe ich mir natürlich lange Gedanken gemacht, wie machen wir ein ganz, ganz einfaches Brot, wo auch jeder machen kann. Weil natürlich Sauerteig ist so eine Mathematik für sich. Aber wir machen was, was wirklich jeder Anfänger, würde ich mal sagen, auch hinbekommt. Also wir brauchen 700 Gramm Dinkelmehl, 1050er, dann brauchen wir ungefähr 500 Milliliter Wasser. Lasst immer ein bisschen weniger erstmal, weil es immer auf die Mehlsorte und wie es gerade die Raumtemperatur und alles ist, drauf ankommt. Also fangt mal mit 450 Milliliter an, dann 20 Gramm Salz und 12 Gramm von eurem Sauerteig, den ihr angesetzt habt.
Ihr müsst natürlich nichts mitschreiben. Wie immer, alles in den Shownotes und so. Natürlich sagt Antonina das immer dazu, dass man auch weiß, wie das zuzuordnen ist. Aber macht euch jetzt nicht scheckig. Hört einfach zu.
Ja, genau. Und das ist gar nicht so schwer. Bedeutet, ihr mischt alles zusammen. Ihr lasst es kneten, am besten in der Knetmaschine und dann wirklich mit dem Knethaken, bedeutet, bis es sich von der Schüssel löst. Das ist immer ein gutes Zeichen. Wenn das funktioniert, dann könnt ihr dann rausnehmen. Aber man darf schon ein bisschen, ein Teig mag ein bisschen geknetet werden.
Also nur, dass ich es richtig verstehe. Man macht also quasi so einen Vorsauerteig.
Mhm.
Und jetzt machst du...
Und jetzt machen wir das Brot.
Und dann kommt der da rein.
Genau, das ist ganz wichtig. Steht auch im Rezept drin. 12 Gramm von dem Sauerteig, den wir uns hergestellt haben. Also, und das Ganze wird jetzt wirklich 24 Stunden stehen gelassen. Also gehen lassen, ganz wichtig. Aber alle 8 Stunden wäre super, wenn man das ein bisschen dehnt und faltet. Also ist schon Arbeit, das Brot. Ist jetzt nicht so, dass es einfach von 0 auf 100, aber das darf man schon mal machen. Und dann nach 24 Stunden, also wenn alles wirklich gedehnt, gefaltet, ein letztes Mal und dann eine Kugel formen. Und da ist es wirklich ganz wichtig, dass wir eine Spannkraft hinkriegen. Das ist, glaube ich, die Zauberei beim Brot, dass man sagt, okay, man hat oben, dass die Gase auch wirklich im Brot bleiben, weil sonst entweichen die und dann geht es nicht so schön auf.
Mhm. So. Das heißt, es darf keine Risse haben oder
ja,
so.
Ja, genau, dass es wirklich glatt schön glatt ist, die Spannkraft gegeben ist und man sieht dann richtig am Schluss, wie das wirklich weich wird und dann sieht man auch schon die Blubberblasen innen drin und wir wollen ja die Luft da drin haben. Ja, und dann lassen wir das Ganze noch eine Stunde nochmal so gehen.
Darf ich noch kurz was zu den Blubberblasen sagen?
Ja, immer.
Das ist was eigentlich quasi bei uns dann im Darm entstehen würde. Also die Mikroorganismen, die übernehmen jetzt quasi eine Art der Vorverdauung und dabei entstehen Gase. Und das sind dann die Blasen. Würde man dem Brot jetzt keine Zeit geben, dann hätte man das Problem dann in der Verdauung. Das ist genau das, was Michael auch mit einer langen Standzeit meint. Dass ein Brot, was eine hohe Mehltype hat, viele FODMAPs, also schwerverdauliche Kohlenhydrate, gehören Ballaststoffe auch dazu, dass durch die Gehzeit das deutlich bekömmlicher wird. Und weil es ja nicht nur an dem Gluten liegt, dass das viele Menschen nicht vertragen, kann man das eben mit einer langen Stehzeit oder Gehzeit oder Standzeit lösen.
Ja, wer Zeit hat, darf das gerne auch länger stehen lassen als einen Tag, um Gottes Willen. Aber dann probiert es mal aus, luftdicht, also wirklich in der Box im Kühlschrank gehen zu lassen. Und dann wird's, also ich liebe das, also wirklich,
in
dann
der
wird's,
Box.
Ja, wirklich luftdicht. Und das macht nochmal was ganz anderes mit dem Teig. Aber ja, zurück zu dem Schluss bedeutet, wenn es dann gegangen ist, dann einfach umdrehen. Das ist ganz wichtig, weil jetzt wollen wir da oben, dass die Krume so ein bisschen aufreißt. Also drehen wir das Bemehlte um und dann einfach in den Rührmatopf, Brotbacktopf. Jeder hat sowas daheim, so eine alte Kasserole. Also wirklich umso schwerer diese Kasserole ist, umso besser eigentlich, weil sich da drin das ganze Milieu bildet und ich muss keinen Dampf zugeben, weil Brot mag einfach ein bisschen Feuchtigkeit, das ist ganz wichtig. Dann den Deckel drauf und bei 250 Grad Ober-Unterhitze Backofen bitte vorheizen, es ist wirklich wichtig. Manche denken, oh, ich schieb's Brot rein, ist egal. Vorgeheizter Backofen, ganz wichtig. Und dann lässt man das Ganze 10 Minuten bei 250 Grad. Stellt den Backofen ein bisschen runter auf 230, macht nochmal 35 Minuten und die letzten 10 Minuten dann einfach ohne Deckel nochmal mitbacken. Dann kriegt man eine schöne Krume und es wird außen kross und innen ganz fluffig weich.
Und dann hat man ein wunderbares Bauchgut, alles gut, Brot.
Und jeder, der das mal gegessen hat, will nichts anderes mehr.
Ich bin gespannt. Lasst es euch schmecken und teilt uns gerne mit, wie es euch geschmeckt hat und wie es euch bekommen ist. Und damit war's das mit unserer Spezialfolge. Wenn ihr Fragen habt, schreibt uns gerne und vielleicht gibt's ja bald ein Mehl-Spezial Teil 2. Bis zum nächsten Mal bei Is, Ernährungswissen mit Biss.
Macht's gut, tschüss.
Das war Is, Ernährungswissen mit Biss. Serviert von Ernährungswissenschaftler Achim Sam und Spitzenköchin Antonina Müller.